Ich lese aus Psalm 22 die Verse 2 bis 11. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht. Und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Aber du bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Unsere Väter hoffen auf dich, und da sie hoffen, hallst du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und wurden errettet, sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, verspotten mich. Sie sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Er klage es dem Herrn, der helfe ihm heraus und rette ihn, hat er Gefallen an ihm. Du hast mich aus meiner Mutterleibe gezogen. Du ließest mich geborgen sein an der Brust meiner Mutter. Auf dich bin ich geworfen von Mutterleib an. Du bist mein Gott von meiner Mutterschoß an. Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist mir nahe, denn es ist hier kein Helfer. In der Bibel wird zu Beginn von einer Krankheit berichtet. Eine, wir würden heute sagen, Pandemie, die ganze Welt umstreckt, die unsägliches Leid hervorruft und das Leben krank macht. Sie hat nichts mit Corona zu tun, aber sie hat uns Menschen bis heute vielleicht fest im Griff. Im Buch Mose stellt dann Gott die Diagnose und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alle Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Das ist die Diagnose, die Gott über die Menschheit stellt. Das Sinnen, die Gedanken, der Kopf und das Herz sind infiziert mit Bosheit. Von allen Menschen. Erbaulich. So wird man doch gern angesprochen. Es sind nicht die damals, sondern es ist eine Beschreibung der Menschheit. Und wer jetzt denkt, naja gut, nach der Sintflut war alles anders, da hat sich's geändert. Nein, nur Gott hat sich geändert. Er sagt, die Menschen sind geblieben, sie sind gleich. Das Sinnen und Trachten der Menschen, so schreibt es Luther, ist böse von Jugend auf, den ganzen Tag. Ich doch nicht. Also, mein Sinnen, zumindest habe ich das Gute gewollt, aber Sinnen und Trachten, wirklich auch mein Wille? Was ist böse? Was meint Gott mit dieser Diagnose? Worin besteht die Bosheit? Luther bringt es für mich in einem Bild auf den Punkt, das ich gerne in diesem Zusammenhang zum Verstehen nehme. Luther spricht von dem in sich selbst verkrümmten Menschen. Incurvatus in se ipse. Also in sich selbst verkrümmt. Ihr müsst es euch vorstellen, dass da ein Mann ist, der nur noch auf sich selbst schauen kann. Die eigene Nabelschau, der einzige Blickwinkel, den dieser Mann einnehmen kann. Die Bosheit der Menschheit, diese Krankheit, diese Seuche, liegt darin, dass wir nur noch auf uns selbst achten. Und die Bibel, die Erzählungen, die wir darin lesen, von den Menschen und von den Völkern, die wir dort lesen, ist eigentlich eine Geschichte, die genau dieser Selbstbezogenheit nachspürt und dem Versuch, immer wieder diesen Egoismus zu therapieren. Wir lesen ganz zu Beginn von Kain. Er wird von Neid zerfressen. Es führt dazu, dass er seinen Bruder umbringt. Dieser Gedanke, oh, da ist einer, der vielleicht besser, vielleicht Gott wohlgefälliger ist, bringt ihn so weit, einen anderen zu töten, seinen Bruder zu töten. Und die Krankheit breitet sich aus. David, der Held des Alten Testaments, König, der will auf einmal diese Frau da drüben. Oh, die sieht aber gut aus. Die spricht mich an. Die ist ja eigentlich gemacht für mich, nur sie hat halt schon einen anderen. Aber ich als König schicke den mal in den Krieg. Der Mann stirbt und David nimmt sich die Frau. Das ist ja auch schließlich meine Frau, die für mich bestimmt ist. Und die Krankheit breitet sich aus. Sein Vorgänger Saul, ein ganz ordentlicher Königsgang, und auf einmal spürt er, da nagt jemand an meinem Thron. Und es geht so weit, dass er in den Krieg zieht, dass er Menschen verfolgt und ihnen den Tod wünscht. Die Krankheit breitet sich aus. Die Bücher der Propheten, voll damit, dass die Bosheit, der Egoismus angeklagt wird. Ihr Job ist es, den Menschen den Spiegel vor Augen zu stellen und sagen, redet euch nicht raus. Dieser Virus hat auch von euch Besitz genommen. Er besitzt euch auch. Dieser Egoismus, diese Selbstbezogenheit, die früh ihren Anfang nahm, es breitet sich aus und bestimmt unser Menschsein. Der Ursprung ist die Schöpfungsgeschichte. Sie sitzen im Garten, wohlgefällig, unterm Baum, in der Wiese, so wie wir es jetzt dann bald zum Glück auch wieder tun können. Sie sitzen im Garten und eines Tages kommt dieser Zweifel. Meint Gott wirklich gut mit uns? Die Regeln, die er aufstellt, geht es ihm nicht darum, uns klein zu halten? Meint Gott wirklich gut mit uns? Oder behaltet er uns nicht vielleicht das Beste vor? Und es reift die Erkenntnis in den Menschen, vielleicht müssen wir unser Glück selbst in die Hand nehmen. Vielleicht müssen wir unser Glück selbst in die Hand nehmen. Und von hier breitet es sich aus. Und ich sehe es an allen Ecken und Enden, natürlich nicht bei mir, sondern immer nur bei den anderen, wie dieser Gedanke Frucht trägt. Diese Selbstbezogenheit und dieser Egoismus. Eine Krankheit, die die Welt seit vielen tausenden Jahren prägt. Sind wir einfach nur verloren? Eine deprimierende Nachricht, nichts Erbauliches. In dieses Weltgeschehen tritt einer hinein, der in tiefster Versuchung sagt, nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Nicht wie ich es wünsche, sondern wie du es wünschst. Nicht wie es für mich sich gut anfühlen würde, nicht was meinem Leben zunächst dient, sondern dein Wille. Jesus tritt in diese Welt, in ihm Gott. Und er ist derjenige, der diese Krankheit überwindet. In der Wüste, wo man denken würde, da geht es ums Überleben. Und wenn es ums Überleben geht, muss ich doch gucken, dass ich überlebe. Es ist doch gesund, dieser Überlebensinstinkt. Verfällt er nicht diesem reizvollen Gedanken, um sich selbst zu sorgen und die Gaben, die ihm der Satan anbietet, anzunehmen. Als er im Garten Gethsemane Todesängste aussteht, wo er darum bittet, diesen Kelch an sich vorüberziehen zu lassen, endet er damit, dass er sagt, nicht mein Wille, nicht mein Egoismus, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Wir tun uns schwer, das überhaupt zu glauben, das überhaupt zu begreifen. Und dabei sind wir in guter Gesellschaft. Als Jesus bei seiner Reise nach seiner ersten Tätigkeit dann zurück in seine Heimat kommt, wird er beäugt. Weil man kennt ihn ja. Ja? Also stellt euch vor, Jesus kommt aus Leiching, ist in Berlin unterwegs, tätigt wahnsinnige Wunder und mit 30 kommt er zurück und dann denkt man, ach ja, der Bub vom Karle oder Fridolin oder wie auch immer, den kennen wir ja, der ist ja damals schon rumgesprungen. Das kann doch keiner sein, der jetzt was ganz Neues bringt. Das kann doch nicht der sein, der besonders ist. Das ist ja nur ein Mensch. Nur ein Mensch. Und sie sagen, und ich würde sagen, das ist fast symptomatisch für die Krankheit. Sie sagen, er sagt zu ihnen, sicher werdet ihr mir jetzt das Sprichwort vorhalten. Arzt, hilf dir selbst. Das ist, glaube ich, der Kern allen Übels. Arzt, hilf dir selbst. Am Kreuz wird er verspottet. Sie sagen, andere hat er gerettet, jetzt soll er sich selbst retten, denn wenn er der Christus ist, den Gott erwählt hat. Jetzt soll er sich selbst retten. Arzt, hilf dir selbst, jetzt soll er sich selbst retten. Wenn er wirklich so mächtig ist, dann kann er sich doch selbst retten. Das ist unser Denken. Das ist diese Wurzel dessen und aufs Krasseste auf den Punkt gebracht, hilf dir selbst, rette dich selbst. Das ist doch auch ein Stück weit unsere Lebensphilosophie. Ich merke es immer dann, wenn es mir schlecht geht, dann bin ich für mich. Das muss man ja selbst irgendwie regeln, selbst damit klarkommen. Jemand anderem helfen tue ich gern, aber mir helfen lassen, rette dich selbst, hilf dir selbst. Das ist die Wurzel. Und das sind die Kernsätze dieses, was Gott gegenüber Noah schreibt, das sind die Kernsätze des Bösen. Indem Jesus nicht diesem Instinkt folgt, nicht sich selbst rettet, nicht sich selbst hilft, sondern ans Kreuz geht, indem er seinen Willen geschehen lässt und nicht den eigenen, durchbricht er diesen Kreislauf, der krank macht. Er ist der Arzt, aber gerade nicht, indem er sich selbst hilft, sondern indem er sein Leben gibt für die anderen. Und durch ihn hindurch erleben und lesen und hören wir, wie Leben aussieht. In Gemeinschaft, verbunden, nicht getrennt. Was ist die Medizin Jesu? Wenn er der Arzt ist, der uns kurieren kann von diesen krankmachenden Gedanken und von dieser krankmachenden Idee, was gibt er? Es ist die Gemeinschaft mit ihm, die gesund macht. In der Begegnung, in der Beziehung mit ihm werden wir gesund. Was heißt es? Es heißt nachfolgen. Die Bibel studieren, lesen, wie er Menschen begegnet, wie er immer wieder unser Denken auch hinterfragt und vielleicht ganz anders deutet. Es bedeutet, immer wieder zu scheitern. Zum Glück sind die Jünger nicht die Superhelden, die das auf einmal begreifen, sondern die immer wieder scheitern und sich das Heil zusprechen lassen und gerettet werden und immer wieder neu in Beziehung treten dürfen. Es bedeutet gehalten werden in dieser Beziehung. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Nicht, weil wir uns festklammern, nicht, weil wir uns retten, sondern weil wir gehalten und gerettet werden. Diese Gemeinschaft kommt im Abendmahl ganz deutlich zum Ausdruck. Luther schrieb mal in seinem großen Katechismus über das Abendmahl, es ist, also das Abendmahl, durchaus eine heilsame und tröstliche Arznei, die dir helfen und das Leben geben soll. Beides für Leib und Seele. Es ist durchaus eine heilsame und tröstliche Arznei, die dir helfen und das Leben geben soll. Beides für Leib und Seele. In diesem Abendmahl wird wird diese heilsame Gemeinschaft, die rettende Gemeinschaft mit Jesus ganz spürbar. Er sagt zu, ich bin da dabei, ich begegne dir. Er ist präsent und führt mir damit auch vor Augen, ein Teil dessen ist ja immer wieder das Schuldbekenntnis, er führt mir dabei vor Augen, ich kann mich nicht selbst retten. Ich kann mich nicht selbst heil machen. Aber im Abendmahl ist Jesus rettend und heilend gegenwärtig. Er schenkt uns, was wir zu dem guten, gelingenden Leben brauchen. Das grundlegende Brot, das tägliche Brot, aber auch den Wein, das Süße, der Wohlgeschmack. Und er heilt uns, unsere versteinerten Herzen, und macht sie wieder lebendig und weich. Er stellt uns in eine Gemeinschaft. Wir sind Gemeinschaft, weil uns Christus an seinen Tisch ruft. Diese Gemeinschaft überwindet den Egoismus und die Vereinzelung. Wir erleben es gerade in unserer Zeit jetzt noch viel stärker durch die unterschiedlichen Positionen, die man einnimmt in Krisenzeiten. So sollte man es machen, nein, so sollte man es machen, das wäre angemessen, nein, das. Die Menschen rücken auseinander und das Abendmahl ist der Ort, wo unterschiedlichste Menschen, reich, alt, glaubend, unglaubend, arm, wohlhabend, zusammenkommen. An einen Tisch in der Gemeinschaft mit Jesus, verbunden. Welch heilsame Gemeinschaft. Nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Ich wüsste nicht, ob ich den Satz sagen könnte, wenn ich nicht Ostern kennen würde. Wenn ich nicht wüsste, dass es gut ausgeht, diese dienende Liebe. Dieses Aufgeben von sich selbst. Das nicht sich in den Vordergrund stellen, sondern den anderen. Aber weil Ostern ist, kann ich einstimmen in diese Aussage Jesu. Nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Im Vertrauen darauf, dass dadurch das Leben wächst. Amen.